Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkaufhaus. Ich glaube, die Zahl ist falsch, aber sowas kann man in der Post immer noch klären.
Tatsächlich ist es die 68. Folge für Leute, denen das wichtig ist.
Wir sitzen auf der Kulturbühne. Ich hatte große Pläne, es hat alles nicht ganz funktioniert. Es passt auch voll zum Thema. Es geht nämlich um Dune heute von Frank Herbert und ich habe mir professionelle Unterstützung besorgt. Und zwar, fangen wir mal rechts von mir an, ist Marlene dabei. Dann sag mal einmal Hallo, dass man deine Stimme gehört hat.
Hi, ich bin Marlene.
Hendrik sitzt mir gegenüber.
Hallo.
Und Christian ist auch mit dabei. Christian ist der Einzige mit einem ganzen Notizblock.
Ja, weil es nur eine Seite beschrieben.
Okay. Kann man das in der Post noch machen.
Und wir haben alle zu unterschiedlichen Weiten Dune gelesen. Ich glaube, Hendrik und Marlene, ihr habt quasi von einer Woche angefangen, plus minus. Ja, und Christian, du hast schon ewig, vor Ewigkeiten bist du schon längst durch. Du bist unser alter, weiser Mann, was das angeht. Ich habe nach dem ersten Buch im ersten Buch aufgehört, weil ich keine Lust mehr hatte. Wer von euch möchte denn einmal beschreiben, worum es überhaupt geht bei Dune?
Niemand. Kann ich machen. Also Dune ist von Frank Herbert ein Science-Fiction-Roman, bei dem es darum geht, dass ein royales Haus seinen Planeten verlässt und auf einen neuen Planeten kommt. Dieser neue Planet ist der Wüstenplanet, wie auch immer wir ihn dann aussprechen. Dune, Arrakis, Arrakis. Und auf diesem Wüstenplaneten gibt es den wertvollsten Rohstoff in dem ganzen bekannten Universum, das Melange oder Spice, mit dem unter anderem überhaupt das Überlichtgeschwindigkeitsreisen, was ja immer bei Science Fiction eine wichtige Rolle ist, möglich wird. Genau, und jetzt werden sie auserkoren als neue Herrscher von diesem Planeten, aber es gibt ja auch noch alte Herrscher, die jetzt da weg müssen, und dann gibt es ganz viele Intrigen und so weiter.
Würdet ihr noch was hinzufügen? Was ist noch wichtig zu wissen beim Reingehen in die ganze Sache?
Also es ist vielleicht wichtig, also wie schon gesagt wurde, das sind zwei Fürstenhäuser, ganz klassische Fantasy-Gegenüberstellung und zwei Familien, die sich bekriegen. Eigentlich eine Fantasy-Konstellation in eigentlich einer Mittelalterwelt, aber in einem Science-Fiction-Roman. Also es ist eine interessante Mischung vielleicht.
Okay. Das sind die Harkonnen oder Harkonnen, wie auch, ne? Und die Atreides, ich habe es auf Englisch gelesen, deswegen hätte es in meinem Kopf immer so einen englischen Touch. Ja. Würdest du noch was hinzufügen, Marlene?
Ja, zu der Spice, nämlich zu dem Melange. Es ist so, genau, also man kann da so Vorhersehungen davon bekommen, wenn man das zu sich nimmt. Es ist aber auch lebensverlängernd teilweise. Es macht extrem süchtig und die Augen werden ganz blau davon. Und wer beschützt dieses Melange? Die riesigen Sandwürmer, die epischen, die man auch oft auf den Covern sieht. Also ist schwer ranzukommen an das Zeug.
Innerhalb diesem Settings haben wir dann halt einen Hauptcharakter. Also das Ganze ist erzählt aus der Perspektive von Paul vom Hause Atreides. Und der ist praktisch so ein bisschen der klassische Auserwählte dieser Geschichte und wir erleben fast alles aus seiner Perspektive.
Okay. Wer sind noch wichtige Charaktere? Wir haben Paul, es gibt einen Emperor irgendwo, aber der tritt zumindest, soweit ich weiß, im ersten Buch noch am Anfang nicht auf. Mhm. Wir haben die Harkonnen, das ist einmal der Duke. Und sein Neffe?
Neffe, ja.
Genau. Die wir relativ zügig kennenlernen. Und ein Handlanger von dem Duke, der sich als Assassine vertritt. Der ist ein Mentat. Wisst ihr, was kann von euch jemand erklären, was ein Mentat ist?
Das ist, glaube ich, ein bisschen komplexer. Mentats sind, also das ist deswegen so eine komische Welt, weil das, wie gesagt, halb Fantasy, halb Science Fiction ist. Und es ist deswegen so, weil es sind quasi Roboter und Computer und so weiter, sind verboten, mehr oder weniger. Die wurden alle mal quasi ausgerottet und die dürfen nicht mehr benutzt werden. Und stattdessen gibt es Mentaten, die quasi als menschliche Computer funktionieren. Unter anderem, weil sie eben auch, glaube ich, diese Spice zu sich nehmen. Und die können dann super rechnen und sind eigentlich Computer. Und so werden die benutzt. benutzt, weil es ja keine Computer geben darf, weil da mal was in der Vergangenheit passiert ist, was man dann auch in späteren Romanen nachlesen kann.
Mir fallen noch ein die Eltern von Paul. Die sind für mich sehr präsent, zumindest jetzt noch am Anfang. genau, also es gibt seine Mutter, die Lady Jessica, die ist eine Bene Gesserit, eine Art Hexe mit Fähigkeiten. Und dann gibt es seinen Vater, der ist eben der Duke, der sozusagen jetzt der neue Herr des Planeten, der heißt Leto.
Ich glaube, man kann einfach, und ich glaube, das macht der Roman bei manchen auch, Menschen davon abschrecken, weil es halt viele Figuren gibt, weil es komplex ist und so weiter. Aber das ist, der Roman lebt eigentlich von seinem eigenen Mythos. Ne? Gilt als unverfilmbar, gilt als Herr der Ringe, der Science Fiction, hat ganz viele Themen, die er anspricht. Und das macht ihn so interessant. Und weil der seit 60 Jahren immer anders gelesen wird und zu anderen Themen benutzt wurde oder befragt wurde, ist das so interessant. Und dann muss man gar nicht jeden Charakter am Anfang kennen.
Vielleicht kommen wir davon auch weg. Ich merke auch, dass ich selbst ein bisschen den Faden verliere, je weiter wir da einsteigen. Wie war es denn für euch, das zu lesen? Was habt ihr gedacht davon, bevor ihr angefangen habt? Womit, mit was für einer Erwartung oder Einstellung seid ihr da reingegangen?
Also ich habe das Buch schon mal gelesen, als ich so 14, 15 war. Übrigens so etwa das Alter des Hauptcharakters. Und ich konnte mich an fast gar nichts mehr erinnern und immer wenn ich irgendwie daran gedacht habe, habe ich viel mehr an die David Lynch-Verfilmung gedacht und nur noch an diese Bilder und an sowas, diese Einzelheiten, die cool sind und die Welt ausmachen, wie zum Beispiel das auf dem, weil das der Planet ja praktisch eine reine Wüste ist, dass da Menschen von wieder zu Wasser gemacht werden und so. Und nur diesen Bilder von dem Film. Und ich hatte gar keine Erinnerung mehr an das Leseerlebnis. Und jetzt beim neuen Lesen und wieder Einsteigen ist das alles wieder so ein bisschen hochgekommen. Und ich habe mich erinnert, wie es sich angefühlt hat. Und es war jetzt sehr unterschiedlich. Also beim zweiten Mal hat es sich ganz anders angefühlt als beim ersten Mal, wo ich irgendwie einfach nur alles super cool fand, was dieser auch 15-jährige Charakter alles konnte und der so super ausgebildet war. Und jetzt beim zweiten Mal ist vielmehr dieser Hintergrund und auch die ganzen eher kritischen Sachen für mich bewusst geworden.
Also ich hatte vorm Lesen schon, muss ich ehrlich sagen, extrem hohe Erwartungen, weil ja gerade dieser Hype auch nochmal so groß geworden ist durch die Verfilmung, die ja eigentlich schon für letztes Jahr angekündigt war. Hab dann, als die Graphic Novel letzten Oktober rausgekommen ist, habe ich gedacht, gut, lese ich die mal gucken, ob das was für mich ist. Fand die so von der Optik her sehr schön gezeichnet und so, aber ich finde, der Stoff eignet sich nicht als Graphic Novel, weil man braucht einfach Hintergrundwissen und das fehlt da. Also man kratzt nur an der Oberfläche. Ich habe wirklich gar nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Und jetzt, wo ich nachgelesen habe, also jetzt habe ich ja erst 100 Seiten nur gelesen, aber so viel ist mir jetzt schon klar geworden. Ja, viel mehr verstanden als in der Graphic Novel. Ich finde, es ist sehr episch, also so episch aufgeladen die ganze Zeit. Vielleicht ist es auch durch meine Erwartung, aber bisher bin ich nicht enttäuscht.
Ich habe das auch mal vor einigen Jahren mal versucht, auf Deutsch zu lesen. Und dann habe ich es abgebrochen, weil ich dachte irgendwie, das ist mir irgendwie zu spröde. Und jetzt habe ich es nochmal auf Englisch gelesen und in einem Rutsch weg. Und das fand ich jetzt gut. Vielleicht muss man einfach ein bisschen älter sein, keine Ahnung. so war das bei mir. Also ich fand auch, was Marlene jetzt gesagt hat mit dem, dass das so episch ist. Das ist dieses, das Thema der Mystik, was da drin ist, Mystik und Philosophie, was eins der vielen Themen ist, die da verarbeitet werden. Und das hat dann in manchen Passagen, gerade wenn Paul auftritt, dann auch später als der Messias, so diesen messianischen Unterton, den es haben soll, weil es da auch um Religion geht quasi. Und das kann für manche, glaube ich, anstrengend sein, aber es kann auch total faszinierend sein.
Ich habe die ganze Zeit so einen Zwiespalt gehabt, weil ich das auf der einen Seite ziemlich anstrengend fand zu lesen und auf der anderen Seite aber da schon so eine Spannung drin ist, weil die kommen auf diesem Planeten an und es ist eigentlich von der ersten Sekunde an klar, dass es schief geht. Ja. Und es wäre auch klar, wenn ich den Film, den David Lynch Film, nicht gesehen hätte. So. Und es ist die ganze Zeit da und wir erfahren auch sehr schnell, wie es schief gehen wird. Ja. Also das wird ganz klar.
Im zweiten Kapitel.
Genau, im zweiten Kapitel wird es gesagt. Und dann, weiß nicht, dann ging es mir nicht schnell genug, ich weiß nicht genau. Es ist halt auch mega alt. Wie war das für euch, jetzt nochmal was zu lesen, was einfach schon 50, 60 Jahre alt ist? Wie hat das für euch funktioniert? Ich habe damit mega Probleme gehabt, ehrlich gesagt.
Es ist wie einen alten Film schauen. Also die Szenen gehen viel länger. Ne? Es geht, die Konversationen gehen viel länger. Es ist nicht einfach so Schlag auf Schlag und die ganze Zeit Action. Aber irgendwie ist dieses Entschleunigte dann auch ganz angenehm.
Ich fand, also für mich der größte Unterschied ist, also es ist ja 60-65, Rolle der Frau würde so wie da nicht mehr in heutigen Medien, glaube ich, passieren, funktionieren. Ich kann das ganz gut akzeptieren, dass es halt von aus dieser Zeit kommt und dann so ein bisschen verdrängen. Aber wenn man drüber nachdenkt, ist vieles, was die ganzen Frauenrollen ist so, entweder Frauen, die irgendwo hin verheiratet werden, also wirklich so mittelaltermäßig, passt ja auch in diese Gesellschaft, aber die andere, die Frauen, die irgendwie Macht haben, haben diese halt immer auf so eine Hexenart und Weise, auf so eine manipulierende Art und Weise. Und das ist schon so ein bisschen, ja, Misogynie fast, also ich verstehe Frauen nicht so ganz, deswegen schreibe ich die Frauen in meinem Roman mal so als mystische, komische Wesen. Das ist mir schon in mehreren Stellen und Szenen aufgefallen, auch wie der eigentlich positiv dargestellte Vater von Paul, wie der mit seiner, es ist ja nicht mal seine Frau, sondern wie der mit der Mutter von Paul umgeht. Mit
Concubine.
Genau, seiner einzigen Konkubine, er ist nicht verheiratet, aber trotzdem, wie er mit der umgeht, ist es halt überhaupt nicht auf Augenhöhe und ja, das stört dann schon. Die Bösewichte, ich weiß, dass dich das sehr gestört hat, der Harkonnen-Anführer ist sehr fettleibig und wird sogar von Maschinenteilen hochgehalten, sodass irgendwie, ich glaube, einmal ist beschrieben, er wiegt irgendwie 200 Kilo, aber seine Beine tragen davon maximal 50 Kilo. Weil halt ja da noch so eine technische Hilfe dabei ist. Ja, solche Sachen sind ein bisschen komisch, die muss man vielleicht ein bisschen ignorieren, damit man trotzdem dieses Epische, dieses Philosophische dazwischen mitkriegen kann. Und ich finde, dafür lohnt es sich aber auch.
Ja, ich finde auch, es gibt Genre-Klischees auf jeden Fall. Was ich interessant finde, ist, dass in den 60ern zumindest das Buch als feministisch galt, weil so viele Frauen da Rollen spielen und überhaupt was machen dürfen, sozusagen. Und aus dieser Mittelalterwelt ausbrechen wollen. Und das passt, also ist heute, sind wir alle vier Schritte weiter, aber für damals galt er als fortschrittlich. Was ich sagen wollte, von wegen alt sein, ja, ich dachte auch am Anfang, das ist ein altes Buch, man merkt das, dass die Sprache ist komisch, nee, aber die soll so sein, glaube ich. Das soll so dieses Mystische haben, das soll dieses, das ist hier eine messianische Erzählung, es ist eigentlich alles klar, jeder kennt das, das ist wie so ein Buch aus der Bibel, soll das, glaube ich, teilweise auch sein.
Ja, ich habe ja schon gesagt, dass ich tatsächlich diese Bilder auch hauptsächlich im Kopf hatte, als ich über Dune nachgedacht habe, bevor ich es jetzt nochmal gelesen habe. Und ich glaube, ich fand aber die Geschichte kommt, also wenn ich, es ist auch viele Jahre her, dass ich den Film geguckt habe, aber die Geschichte fand ich da nicht so unterhaltsam, sondern eher halt, es war einfach so cool, so einen Wüstenplaneten zu sehen und diese Würmer zu sehen und dieses Spice zu sehen, aber dieses ganze, was das Buch wirklich interessant macht, also das sind coole Sachen und ich freue mich, dass die in dem Buch sind, aber was das Buch wirklich interessant macht, ist halt dieses noch eine Ebene und schon am Anfang geht es darum, dass man denkt, ja, die Harkonnen verraten, aber dann weiß man, der Duke oder der Vater von Paul weiß das eigentlich und er denkt aber, er hat halt noch ein Layer mehr aufgedeckt und dann fehlt aber noch ein Layer und so und das geht so ein bisschen verloren. Auf jeden Fall am Ende ist es dann halt nur so ein, ja, 0815 Verrat im Film und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass man das gar nicht so gut filmisch machen kann und ich hoffe, dass der neue Film nicht nur wieder ein Actionspektakel ist. Von den Trailern vermute ich es aber fast.
Wirkt sehr überladen vom Trailer her, ne? Finde ich.
Was ich interessant finde, ist, dass es gibt für mich irgendwie zwei, normalerweise regt man sich ja immer auf über, dass die Verfilmungen so schlecht sind, ne? Die Bücher eigentlich viel besser. Es gibt zwei große Beispiele, die ich kenne, wo es genau andersrum ist. Also wo man sagt, die Filme sind cool, haben nichts mit den Büchern zu tun, die Bücher geschrieben haben, sind super sauer, aber eigentlich finden alle trotzdem die Filme gut. Das ist Shining und das ist Dune. Ne? Irgendwie, jeder kennt den Lynch-Film, jeder kennt die Shining-Verfilmung und die sind cool und beide, also wahrscheinlich hat der Herbert auch gesagt, nee, das ist nicht mein Buch. Und bei King ist es auf jeden Fall so, dass er gesagt hat, nee, ich muss das nochmal selber verfilmen, was er später auch gemacht hat. Aber irgendwie, das kann nebeneinander stehen. Das hat sich irgendwie beeinflusst. Und und jetzt gibt es den neuen Film. Alle sind super gespannt.
Nur so als Nebenbei, es gibt Video-Interviews, glaube ich, auch und auf jeden Fall als Text auch Gespräche zwischen David Lynch und Frank Herbert über den Film. Kann ich nur empfehlen, sich da auch mal rein zu graben, wenn da Interesse ist. Was ich noch spannend finde und mich interessiert, wie ihr dazu denkt, auch was die filmische Umsetzung angeht, ist, ich finde, ganz viel von Dune passiert im Kopf von Leuten. Also ganz viel davon ist, dass sie sich gegenüber sitzen und interpretieren, wie die andere Person sich verhält. Und da kommt auch ganz viel Spannung rüber, finde ich. Gerade wenn die Lady Jessica anfängt, so Muster zu erkennen und daraus schließt, dass es Spione sind oder nicht und so weiter und so fort. Und für mich wäre die Frage, weil ich habe heute auch was gelesen, wo es darum ging, dass Dune eigentlich Military Sci-Fi ist und eigentlich eine Kriegsgeschichte ist und man sich da ja auch eigentlich voll reinlehnen könnte. Wo ihr landet. Ist es für euch eher eine Spionagegeschichte oder eher eine Kriegsgeschichte?
Kann dir ja mal die Themen aufzählen, die darin vorkommen. Pass auf. Digitalisierung, Abhängigkeit von Erdöl, bewusstseinsverändernde Drogen, Feminismus, Ökologie, Ökologie gegen Ökonomie, Mystizismus, Philosophie, ist die islamische Welt, die das eindeutig das Vorbild ist, die Wüstenwelt. Ne? Dann das Thema Messias-Mythos, Lawrence von Arabien. Und also es ist das kann man da alles reinlesen. Das kann man alles im Hinterkopf haben, wenn man das sieht. Wenn man sieht, da wird Spice abgebaut. Die ganze Welt ist darauf angewiesen. Ja klar, das ist Erdöl. Ne? Dann gibt es irgendwie blauäugige Wüstenvölker, die da quasi ausgebeutet werden. Da könnte man auch sagen, oh, Tuareg. Ne? Also es gibt immer so Beziehungen zu unserer Welt, die natürlich nicht zufällig sind. Und man kann so viel da reinlesen und deswegen ist es, glaube ich, auch so erfolgreich, würde ich behaupten.
Weil ihr habt eben gesagt, dass es überladen ist und so actionreich. Und ich weiß auch genau, ich habe den Trailer gesehen und war so, zeig mir bitte noch keinen Sandwurm. Ich möchte, ja, dass es, aber das ist auch, ich merke auch, dass es total geprägt ist von dem ersten Film und nicht vom Buch.
Ich habe ja geliebt die Szenen von, jetzt sage ich mal, Game of Thrones, wo es darum ging, dass zwei Personen miteinander reden und eine Sache sagen und was ganz anderes meinen. Und wenn so ein Dialog gut geschrieben ist, dann finde ich das spannender als jeden Kampf. Weil dann ist man wirklich, dann hängt man an jedem Wort und versucht da was rein zu interpretieren. Man kann aber nicht einfach die Dialoge übernehmen aus dem Buch, weil da ja, wie du schon gesagt hast, ganz viel im Kopf passiert und das wird ja alles geschrieben, aber das können wir in dem Film ja nicht machen. Das heißt, man müsste die
Voice-over.
Ja, das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Das heißt, man müsste irgendwie es schaffen, dass man erstmal braucht man dafür sehr gute Charakterdarsteller und man muss es schaffen, dass man halt auf einem sehr hohen Level die Dialoge schreibt. Und ich befürchte, dass der grundsätzliche Markt und auch die Gedankenwelt an Dune, vor allem auch durch den Lynch-Film, in eine andere Richtung drückt. Ich persönlich würde mir eher das wünschen, aber am Ende bin ich auch mit einem wirklich gut gemachten Action-Science-Fiction-Film zufrieden. Vielleicht ja mit einer Prise davon.
Ja. Das ist schon mehr als andere Filme dann haben, unter Umständen.
Zu der Frage von wegen, ist das jetzt Military? Ja, zu einem Punkt, ja, weil das geht natürlich auch um Krieg. Das geht ja auch um Abhängigkeiten. Ne? Wer hängt von wem ab? Wer produziert das Spice? Was wird dafür gemacht? Was wird dafür aufgegeben? Welche Moral wird dafür vielleicht irgendwie abgelegt und so weiter oder angewendet? Und das ist natürlich alles unsere Welt, in der halt auch Krieg herrscht. Und deswegen ist es auch später diese Kriegsführung eine Riesenrolle. Ich meine, die Fremen, die dann halt in der Wüste leben, die machen dann quasi einen Guerillakrieg gegen die sozusagen Besatzer. Also das ist, es ist auch drin, Military Science Fiction.
Ich habe noch, das ist jetzt nicht meine Idee, das habe ich nur noch mal wo gelesen, wo es auch darum ging, wie eben die Themen, die wir auch angesprochen haben, wie die Bösewichte dargestellt werden und so weiter und so fort, wie die auch in einem Film stattfinden, also wie nah ist der Film dann da dran, und ich hoffe sehr, dass der Film nicht jedes Bild exakt reproduzieren wird, was es in den Büchern gibt. Eine Möglichkeit, die da aufgezeigt wurde in dem Essay, den ich gelesen habe, war, dass zum Beispiel auch einfach mehr weil das, der Bösewicht, dass der queer ist, ist eine schlechte Sache in dem Buch, weil es sonst keine anderen queeren Charaktere gibt, weil er der Einzige ist oder sie die Einzigen sind, die beiden. Und deswegen, dass halt da was Böses dran hängt. Und dann einfach zu gucken, okay, schaffen wir das, in andere queere Menschen darzustellen, um das anders zu machen. Was glaubt ihr... Glaubt ihr, dass der Film tatsächlich den Sprung schafft in was Modernes? Oder wahrscheinlich muss er das? Oder bleibt er noch an so ein paar Sachen hängen? Was denkt ihr? Geht es überhaupt?
Ich weiß nicht, wie sehr man jetzt was dazu schreiben muss, was nicht aus den Büchern kommt, damit es quasi moderne Themen aufgreift. Kann man natürlich machen, also alles ist möglich im Film. Man kann alles bearbeiten und... war ja gerade das Beispiel mit Stephen King, ne? Und dann ist aber trotzdem was Gutes draus. Für mich wäre aber viel wichtiger natürlich, dass es halt gut aussieht, auch gute Effekte gibt, es soll auch Action geben und so weiter, aber dass das ein bisschen über sich hinausweist, weil es gibt ja diese vielen, vielen Bücher und diese große Welt, in der auch schon im ersten Band wird immer wieder zurückgeblickt, 10.000 Jahre, werden Sachen erwähnt, die da mal passiert sind oder die in Zukunft passieren werden, weil man kann ja da auch in die Zukunft sehen mit diesem Spice und so weiter. Und dass da so ein bisschen überall mal darauf hingewiesen wird, auch im Film, ne? Dass da ist eine größere Welt, hier kann man noch ganz viel erleben und dass man so dranbleibt und angeteasert wird.
Das heißt, das Dune Extended Universe möchtest du gerne haben?
Nicht unbedingt, aber für mich funktionieren diese Fantasy- und Science-Fiction-Bücher auch so, wenn ich das Gefühl habe, da könnte man jetzt in jede Richtung irgendwie noch recherchieren in dieser Welt und würde ganz viel rausfinden, was da alles noch ringsherum passiert ist. Das muss man ja dann nicht verwirklichen, aber dass es die Möglichkeit gibt, dass es nicht so eng ist, dass es nicht nur eine Story ist, sondern da ist eine Welt, das finde ich wichtig.
Sagen wir mal, eine Person hat jetzt versucht, Dune zu lesen und ist wie ich am Ende vom ersten Buch, im ersten Buch angekommen und sagt, nee, ich habe eigentlich keinen Bock mehr. Wo würdet ihr die Person denn jetzt hinschicken? Würdet ihr sagen, lies einfach weiter, weil es wird noch richtig geil? Oder gibt's was, was ihr stattdessen empfehlen würdet?
Es kommt ja ein bisschen drauf an, was der Person nicht gefallen hat. Wenn es nur das Alter ist...
Dann mache ich das so, dann machen wir das einfach mal für mich. Also, ich habe dieses erste Buch gelesen. Und ich habe mich an den alten Klischees gestört. Ich habe festgestellt, dass wenn ich das in einem Buch von heute gelesen hätte, hätte ich eigentlich schneller aufgehört, das zu lesen. Und vielleicht ist es eigentlich auch schon der Kern dessen, was mich daran so gestört hat, dass so viele Sachen ich sehr platt und vorhersehbar fand, die irgendwie was die Charaktere angeht. Vielleicht brauche ich einfach einen Sci-Fi-Epos mit besseren Charakteren. Und ich weiß auch, dass die noch spannender werden und dass auch Paul Atreides noch unglaublich viele Sachen erlebt und so weiter und so fort. Aber irgendwie möchte ich gerne was Episches, Science-Fiction-mäßiges haben, wo ich mich nicht eklig fühle, wenn ich über die Charaktere lese.
Ich glaube, du brauchst einfach was von einer modernen Schriftstellerin oder einem Schriftsteller. Ich glaube, mit Becky Chambers bist du ganz gut aufgehoben, liebe Lele. Ich glaube, das liegt dann einfach daran, weil es wird aus den 60ern wird es keine queere Literatur geben. Nicht so in dem Sinne, wie du dir das wünschst. Also ich meine, die Le Guin hat ja auch da schon tolle Sachen vorgelegt, aber die ist moderne Autor.
Versuch's doch mal mit Martha Wells. Genau. Ich glaube, da werden diese Themen, die du jetzt eklig findest, sind da genau ins Gegenteil verkehrt und sind perfekt aufgearbeitet und auf vielen verschiedenen Ebenen und man hat eine ganz andere Perspektive eines nichtmenschlichen Roboters.
Von Geschlechtern allgemein.
Und von Geschlechtern allgemein und so ein bisschen Transhumanismus überwinden von genau diesen klassischen Rollen. Ich glaube, wenn man was aus den 60ern liest, kann man das nicht mal nicht nur erwarten, man muss halt auch damit irgendwie leben und versuchen, das, was trotzdem wertvoll ist, in dem Buch zu erkennen und sich daran erfreuen. Und wenn das nicht geht, ist das ja auch vollkommen okay. Dann liest man einfach was anderes. Oder guckt sich einfach nur den Film an, hat ein grobes Bild. Ich bezweifle ganz stark, dass der aktuelle Film da Probleme haben wird in dem Bereich. Da wird das alles abändern. Aber schauen wir mal.
Also ich hätte jetzt auch gesagt, Becky Chambers, der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten. Aber das kennst du ja mit Sicherheit. Aber auch für alle anderen Hörerinnen und Hörer ist ein tolles Buch, weil es sehr positiv mit Science Fiction umgeht. Und ansonsten für eine große Space Opera, vielleicht Kevin J. Anderson, der ja auch weiter Dings weitergeschrieben hat, Dune. Oder Ian Banks, Concealer Flavors. Was auch super komplex ist, auch merkwürdige Figuren hat, die nicht jedem gefallen, aber die sollen dann auch so sein. Ja, das wäre meine Empfehlung.
Ich hoffe, ich komme am Ende nicht wie so ein alter Literaturhasser rüber.
Ich glaube, viele finden sich da wieder, da musst du dir keine Gedanken machen. Ich glaube, es geht vielen so.
Okay, gut, vielen, vielen Dank. Wo finden Menschen euch im Kulturkoffer, wenn sie auch abseits von Dune Empfehlungen von euch haben wollen, zu den Dingen, mit denen ihr arbeitet?
Bei der englischen Fantasy. Kommt vorbei. Es gibt Fantasy-Empfehlungen von Marlene jederzeit.
Ich bin im dritten im Fachbuch und da für die Naturwissenschaft, Psychologie und Medizin zuständig. Aber man kann mich gerne auch immer zu Science-Fiction, Fantasy oder Manga fragen.
Ja, und ich bin gleich im Erdgeschoss bei der Belletristik, klassische Literatur. Wenn man reinkommt, gleich rechts.
Okay. Und da empfiehlst du auch Sachen?
Ja, auch.
Sehr bezeichnend.
Gut, das war eine weitere Folge von Kulturgut, dem Podcast von Dussmann, das Kulturkoffers. Mein Name ist Lele, ich war hier mit Marlene, Henrik und Christian und wir haben über Dune gesprochen und wir hoffen, ihr habt trotzdem noch Bock, das Buch zu lesen oder den Film zu gucken und beides zu machen und wünschen euch dafür ganz viel Spaß. Wir haben etliche Exemplare von Dune da, kommt einfach in den English Bookshop oder in den ersten Stock in die Science-Fiction-Abteilung. Nehmt euch eins mit, versucht es mal, sonst leiht es euch aus der Bibliothek aus. Da gibt es bestimmt auch. Und genau, kulturgut.podigy.io ist die Adresse für alle Shownotes. Da habe ich auch ein paar Essays reingemacht, die sich irgendwie weiter mit Dune auseinandersetzen. Ich hoffe, es ist okay, dass die alle auf Englisch sind.
Seit heute gibt es auch eine Vorgeschichte nochmal von Brian Herbert, dem Sohn von Frank Herbert, über den Duke von Caladan. Und dann auch nächste Woche, glaube ich, kommt über die Lady Jessica auch so eine Prequel raus. Also die Eltern von Paul eine Generation vorher nochmal. Also man kann wirklich einsteigen in die Welt und dann alles erfahren. Wir haben auch alles da.
Dann, ich freue mich darauf, in diesem Kino zu sitzen und die ersten Teil des Buches gelesen zu haben und sagen zu können, so ist das nicht im Buch. Mhm. Und dann läuft in meinem Hinterkopf dieses I read the fucking book. Ja. Von den. Genau. auf jeden Fall, wenn ihr anderer Meinung seid, was Dune angeht, wenn ihr der Meinung seid, ey Lele, du hättest einfach mal hier, spring mal über deinen Schatten, liest es mal einfach, dann schreibt eine E-Mail an kulturgut@dussmann.de. Würde mich total freuen, von euch zu hören. Gebt uns Rate und Review uns an iTunes. Ihr wisst, wie das alles ist. 5 Sterne, mega nice. Und die Musik ist von Paul Hankins und das Logo von Rahel Süßkind. Somit eine schöne Woche und nächste Woche gibt es keinen Podcast, ich habe Urlaub. Bis dann.